ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und starte jetzt mit euch in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt die Sonne gestern noch genossen. Heute sieht es ja teilweise schon wieder ganz anders aus. Nach Like Ice in the Sunshine, Fade to Grey. Aber mit oder ohne Regen, es gibt viele wichtige Themen, um die wir uns kümmern müssen. Zum Beispiel, aus welcher Ecke die größte Bedrohung für unsere Demokratie kommt. Ja, welche ist es denn, Herr Innensenator?
Die größte strukturelle Gefahr für unsere Demokratie ist und bleibt der Rechtsextremismus.
So schätzt das Andi Grote ein und belegt das mit Zahlen aus dem brandneuen Verfassungsschutzbericht. Aber natürlich fragen sich auch viele, ob die neue Gewalt im Nahen Osten, das, was im Iran passiert, auch stärker nach Hamburg schwappen könnte. Das klären wir gleich. Außerdem sprechen wir ganz ausführlich über den gewaltsamen Tod einer Hamburger Lufthansa-Managerin. Der mutmaßliche Täter, ihr Mann, steht seit heute vor Gericht. Und wir klären, was da nun eigentlich am Wochenende im Stadtpark los war. Da musste die Polizei ja die große Wiese komplett räumen. Wir haben Montag, den 23. Juni. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Die größte Gefahr kommt nach wie vor von rechts. Das schätzt Hamburgs Innensenator Andi Grote so ein. Der hat heute den neuen Verfassungsschutzbericht vorgestellt. Frauke Reinig hat sich damit beschäftigt. Frauke, warum sagt denn Grote, die größte Gefahr für die Demokratie, die geht von Rechtsextremisten aus nach wie vor?
Ja, das hat inhaltliche Gründe. An den Personen kann man das nicht festmachen. Wenn man das Personenpotenzial sich anguckt, also die Menge der Menschen, die dem extremen Spektrum zugeordnet werden, dann sind das im Rechtsextremismus 400. Da hat sich wenig verändert. Im Linksextremismus 1050 ist es leicht gesunken. Und der Islamismus, der ist leicht angestiegen. 1900 sind es inzwischen. Aber Innensenator Grote sagt eben, die größte Gefahr ist trotzdem der Rechtsextremismus.
Weil das die größte gesamtgesellschaftliche Auswirkung hat, auch über Deutschland insgesamt. Islamismus ist ein Phänomenbereich, der zwar auch mit einem hohen Gefahrenpotenzial verbunden ist, der aber nicht die Gefahr in sich trägt, dass wir hier eine Veränderung im politischen Gefüge bekommen. Diese Gefahr geht aber vom Rechtsextremismus aus.
Ja, die politisch motivierte Kriminalität, die hat in allen Bereichen zugenommen. Die meisten Gewalttaten, die kommen dabei aus dem rechten Spektrum. Das sind aber meist Einzeltäter ohne Anbindung an diese Szenestrukturen, heißt es vom Verfassungsschutz. Trotzdem bleibt es so, dass die meiste politisch motivierte Gewalt eben von rechts kommt. Der Verfassungsschutz sagt aber auch, es wird da deutlich mehr gemeldet inzwischen.
Jetzt sollte man nochmal ausdrücklich sagen, die Hamburger AfD, die wird ja in diesem Zusammenhang auch diskutiert, die wird aber vom Hamburger Verfassungsschutz nicht als rechtsextrem eingestuft. Heißt das dann, die AfD spielt auch jetzt für den Verfassungsschutz und auch für diesen Bericht gar keine Rolle?
Na, die wird nicht eingestuft, die wird im Verfassungsschutzbericht auch nicht mal erwähnt, die ist nämlich kein Beobachtungsfall hier, sagt Verfassungsschutzchef Thorsten Voss.
Wir brauchen, um eine Organisation, eine Partei einzustufen als Beobachtungsobjekt, als Verdachtsfall, erste und dann bestätigte hinreichlich tatsächliche Anhaltspunkte. Und die haben wir derzeit in Hamburg nicht, sonst hätte ich die AfD auch schon als Verdachtsfall eingestuft.
Ja, das ist eben anders als zum Beispiel in Sachsen, wo die AfD eben gesichert rechtsextrem ist. Und Voss sagt, da reichen auch keine einzelnen Aussagen von vielleicht Parteimitgliedern, die vielleicht als rechtsextrem einzustufen sind, sondern das muss eben auf die Partei oder die Organisation wirklich zurückzuführen und denen zugerechnet werden können, damit es dann eben ein Fall für den Verfassungsschutz wird. Und das ist die AfD in Hamburg derzeit nicht.
Du hast den Islamismus schon erwähnt. Wir sehen ja gerade Bilder aus dem Iran, verfolgen die Nachrichten über die Angriffe, die ja nicht nur die Atomanlagen betreffen. Wie schätzt der Verfassungsschutz das ein? Gibt es auch hier in Hamburg Gruppen, die Gewalt aus dem Nahen Osten hier nach Hamburg tragen könnten?
Ja, also absolut. Die Konflikte dort, die haben hier viele Aktionen und Proteste ausgelöst, bei denen zum Teil auch Straftaten begangen wurden. Also das ist eigentlich schon passiert, was du gerade gesagt hast. Und das hat da auch für einen deutlichen Anstieg der Straftaten gesorgt. Offener Antisemitismus, der hat hier auch deutlich zugenommen. Die meisten Straftaten kommen allerdings auch da von rechts, aber eben auch aus dem islamistischen Spektrum. Und beobachtet wird die Organisation Taura, die hat das Camp auf der Moorweide organisiert und die ist nach Einschätzung des Verfassungsschutzes eben israelfeindlich und hat hier auch Kontakt zu Hamburger Linksextremisten, sagt Thorsten Voss.
Und zwar zu dem Teil der Linksextremisten, die auch israelfeindlich sind, nämlich zu dem Roten Aufbau Hamburg. Wir haben hier in der linksextremistischen Szene diese Spaltung zwischen, ich sag mal, der autonomen Szene um die Rote Flora, die pro Israel sind, und der Rote Aufbau Hamburg, der gegen Israel und pro Palästina ist. Und gerade in diesem Bereich haben wir hier einen Schulterschluss zwischen dieser Organisation Taura, die auch anti-israelische Demonstrationen organisiert, und den Linksextremisten.
Also da gibt es schon sehr, sehr viel Bewegung, und das spielt hier auch in Hamburg natürlich eine große Rolle.
Jetzt hast du angesprochen, das Palästina-Camp. Hat das denn mittelbar oder unmittelbar irgendwie auch mit dem Iran zu tun? Die Angriffe jetzt auf den Iran, könnten die dazu führen, dass von der Seite Anschläge, Proteste, Gewalttaten kommen?
Ja, das ist natürlich in Hamburg eine besonders berechtigte Frage, weil mit dem Islamischen Zentrum der Blauen Moschee, die letztes Jahr in Hamburg vom Verfassungsschutz geschlossen wurde, ist ja einer sehr großen iranischen Bezug nach Hamburg gab. Tatsächlich war jetzt die sehr, sehr aktuelle Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass erstaunlich wenig Reaktionen aus Hamburg kamen zu den jüngsten Angriffen auf den Iran. Das wird aber natürlich aktuell sehr stark beobachtet, und der Innensenator hat auch nochmal gesagt, dass jetzt natürlich nochmal überprüft wird, ob bestimmte Gebäude oder Organisationen nochmal stärker Schutz brauchen, also das Generalkonsulat, das US-amerikanische zum Beispiel, das wird jetzt nochmal geprüft.
Und hat der Hamburger Verfassungsschutz überhaupt genügend Personal, um all das im Blick zu behalten?
Der hat nochmal aufgestockt. Knapp 220 Menschen arbeiten jetzt beim Hamburger Verfassungsschutz. Besonders für die Cyberkriminalität sind nochmal Menschen eingestellt worden. Also die Aufgaben wachsen und auch der Verfassungsschutz wächst.
Und du wirst das weiter im Blick behalten. Vielen Dank, Frauke. Die meisten von uns haben ja Klischees im Kopf, mich eingeschlossen. Und wenn ich höre, dass eine Frau durch ihren Mann brutal getötet wurde, dann würde ich mir das Opfer und sein Umfeld vermutlich anders vorstellen als bei dem realen Fall, um den es jetzt hier geht im Podcast. Die getötete Ehefrau war Managerin bei Lufthansa Technik, lebte in einer großen Wohnung mit Dachterrasse in Großborstel, mit Au-pair-Mädchen und einem 3-jährigen Sohn und ihrem Mann, der auch Manager ist. Kurze Triggerwarnung, falls ihr sensibel seid, wenn es um Fälle von Gewalt gegen Frauen oder in Partnerschaften geht, dann überlegt, ob ihr vielleicht jetzt aus dieser Folge aussteigt oder ob ihr das lieber nicht alleine hört. Der Mann der Lufthansa-Managerin, der steht seit heute vor Gericht. Er soll seine Frau im Januar getötet haben. Elke Spanner, unsere Gerichtsreporterin, hat das verfolgt. Elke, der Angeklagte, hat heute auch ausgesagt. Wie hat er auf dich gewirkt?
Ich fand ihn wirklich erstaunlich ruhig, gefasst. Er hat dann noch ganz am Anfang selber auch kurz gesprochen, nur zu seinen Personalien, mit so einer sehr ruhigen, eloquenten Stimme. Also er wirkte überhaupt nicht irgendwie aufgeregt, bestürzt, verzweifelt, wie auch immer. Ist so ein sehr, ja, seriös wirkender Typ, sehr, sehr groß, sehr schlank, wirkt sportlich, sehr, ja, gepflegt, angezogen. Also erstmal, wenn man den es draußen sieht und denkt, ja, so ein Manager-Typ, sagt man gleich, ja, das erkenne ich auch in ihm wieder.
Wie hat er das denn geschildert? Wie ist es zu der Tat im Januar gekommen?
Ja, er hat eine sehr lange Vorgeschichte geschildert, und da möchte ich jetzt vorweg schicken, das, was ich jetzt erzähle, ist seine Version der Geschichte, die er geschildert hat. Was davon wie stimmt, muss das Gericht natürlich jetzt alles rausfinden. Das ist erstmal nur seine Erzählung, und demnach war es so, dass es zwar auf der einen Seite dieser Familie das gab, was du gerade auch schon geschildert hast, diesen ja sehr gehobenen Lebensstil, alles so sehr seriös. Auf der anderen Seite gab es aber auch so eine andere Seite. Die beiden haben wohl beide relativ viel Kokain genommen, also Drogen. Er schildert es so, dass seine Frau irgendwann eine psychische Erkrankung entwickelt hat und da extreme Stimmungsschwankungen hat, da wohl sehr aggressiv immer geworden sei und diese Aggression sich gegen ihn gerichtet hat. Also sprich, es gab sehr viele Konflikte. Und in einer so einer Phase, so einer aggressiven Episode, soll sie, das war am 2. Januar, dem kleinen Sohn, dem 3-jährigen Sohn, Kokain gegeben haben, sagt der Ehemann. Er habe sich dann das Kind geschnappt, um mit dem Kind so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen. Und seine Frau habe sich in den Weg gestellt. Daraufhin sei es zum Gerangel gekommen. Erst hat er sie, wie er sagte, weggeboxt. Faktisch hat er ihr die Nase eingeschlagen. Dann ist sie aus der Wohnung raus. Dann gab es vorm Aufzug irgendwie noch so ein Gerangel. Er hatte in der Zwischenzeit sich ein Küchenmesser geschnappt. Und damit hat er seine Frau dann erstochen. Er sagt, das wäre im Gerangel irgendwie passiert. Seine Version.
Du hast es schon angedeutet, wie glaubwürdig ist denn diese Darstellung, wenn man weiß, wie gewalttätig er auf der anderen Seite ja vorgegangen ist? Deine Frau ist ja noch am Tatort gestorben. Ist das da so ganz glaubwürdig, was er sagt?
Das ist natürlich das, was das Gericht jetzt erstmal rausfinden muss. Da würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen, so ein klares Ja oder Nein zu sagen. Ich fand, wenn das stimmt, was er sagt, dass seine Frau wirklich diese psychische Erkrankung hatte, dann finde ich diese Vorgeschichte an sich erstmal nachvollziehbar glaubwürdig, dann kann es vielleicht so gewesen sein. Bei dem Tatablauf, wie er es geschildert hat, gab es aber durchaus so ein paar kleine Details, wo man dachte, das ist vielleicht doch ein bisschen relativierend oder da hatte ich viele Fragezeichen im Kopf, aber auch das muss das Gericht jetzt erst alles aufklären. Faktisch ist aber, die Frau hatte mehrere Schnittverletzungen am Hals. So, also sie ist dann da auch ja noch vor Ort im Treppenhaus verblutet.
Was sind jetzt die weiteren Fragen, auf die es ankommt im Verlauf, auf die du besonders achten wirst?
Ich glaube, es geht vor allem darum, abzuklopfen, was an dieser Vorgeschichte stimmt oder nicht. Ne? Also du hast am Anfang ja auch gesagt, man hat irgendwie so Klischees vor Augen. Und als wir im Januar von dem Fall gehört haben, auch darüber berichtet haben, hatten wir so einen klassischen Femizid irgendwie gleich so vor Augen. Und die Geschichte, die er heute erzählt hat, ist einfach eine andere. Und das Gericht wird, glaube ich, jetzt das von außen einkreisen müssen, wird wahrscheinlich gucken zur medizinischen Vorgeschichte der Frau, ob das stimmt, dass sie diese psychische Erkrankung hatte, wie es mit dem Drogenkonsum in der Familie aussah und so weiter und so fort. Letztendlich, er ist wegen Mordes angeklagt, darauf steht lebenslange Haft. Die Version, die er heute geschildert hat, zielt sich auch darauf ab, diesen Mordvorwurf wegzubekommen. Er hat das ja eher so als eine Tötung der Situation beschrieben. Und letztendlich wird das Gericht das rausfinden müssen, ob das glaubwürdig ist und stimmen kann oder nicht.
Und die Wirklichkeit hinter dem Klischee, dafür bist du ja auch zuständig in dem Podcast Gerichtssaal 237. Da ist jetzt auch gerade wieder eine neue Folge online. Hört da gerne mal rein. Gibt's zum Beispiel in der ARD Audiothek. Es soll ja vorkommen. Große Ankündigung aus der Politik. Alles soll besser werden im Stadtteil und zwar schnell. Aber in der Realität sieht es dann doch ganz anders aus. So eine Geschichte scheint der Bau des neuen Busbetriebshofs auf der Veddel zu sein. Busdepot, Parkplätze, Fahrradstation und endlich einen Supermarkt für die Veddel. Das sollte alles kommen. Aber wie heute zuerst das Hamburger Abendblatt berichtet hat, der Baustart wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Denn vorher will die Verkehrsbehörde erstmal die Kreuzung Veddeler Straße-Harburger Chaussee umbauen. Denn die sei überdimensioniert und marode. Warum das nicht vorher aufgefallen ist, ja, das hat die Behörde bisher nicht erklärt. Das war schon heftig, was da im Stadtpark am Wochenende los war. Ein 17-Jähriger wird mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Bei dem Einsatz wurde auch noch ein Polizist verletzt. Die Polizei hat die komplette Stadtparkwiese dann geräumt. Und ein Video hat sich danach rasend schnell verbreitet. Es zeigt Gewalt gegen Polizeibeamte. Und das hat Diskussionen ausgelöst. Mittlerweile sehen wir da etwas klarer, was da passiert ist und können das auch besser einordnen. Und das können wir jetzt dank unseres Polizeireporters Finn Kessler, der dazu weiter recherchiert hat. Finn, erst einmal, wie geht's denn dem Verletzten?
Der 17-Jährige, der kam ja mit einer lebensgefährlichen Stichverletzung ins Krankenhaus und der musste dort dann auch notoperiert werden. Also es war wirklich eine ernsthafte Verletzung, eine ernsthafte Situation. Mittlerweile, sagt die Polizei, soll er aber stabil sein, ist aber wohl noch im Krankenhaus.
Was weißt du denn Stand jetzt? Wie ist es zu dieser Eskalation im Stadtpark gekommen?
Also es war wohl so, dass im Stadtpark zwei Jugendliche, ein 15-Jähriger und ein 19-Jähriger, sich gestritten haben und der Ältere, der hat dem Jüngeren dann ins Gesicht geschlagen mit der Faust. Der 15-Jährige zog sich dann zurück und ging zu seinen Freunden. Das war eine größere Gruppe, so ungefähr 20 Jungs, und die gingen dann alle gemeinsam auf den Angreifer zu. Und der zog dann ein Messer und machte eine Stichbewegung und ja, traf dabei einen 17-Jährigen, der zu dieser Gruppe, zu dieser Freundesgruppe gehörte, der bis dato aber nicht wirklich was mit dieser Auseinandersetzung zu tun hatte, und der ging dann zu Boden. Der mutmaßliche Messerstecher, der soll dann in ein Waldstück geflüchtet sein und sich da auch versteckt haben, und als die Polizei dann kam, ging er auf die Beamten zu, die nahmen ihn fest und dabei entstand auch das Video, das du vorhin erwähnt hast.
Und was ist jetzt auf diesem Video genau zu sehen und wie ist das dann einzuordnen?
Das Video zeigt die Festnahme. Mehrere Polizisten wollen den 19-Jährigen da in Gewahrsam nehmen. Der wehrt sich aber ziemlich heftig und deshalb ringen ihn die Polizisten zu Boden. Die Freunde des Niedergestochenen bekommen das mit und gehen gleichzeitig auch auf den 19-Jährigen los. Sie schlagen und treten dabei auf ihn ein und einer schlägt sogar mit einer Zeltstange zu. Und es sieht eben so aus, als würden sie die Polizisten angreifen, die auch auf dem Boden liegen und mit dem 19-Jährigen ringen. Allerdings ist es so, dass das Ziel dieser Attacke eben der mutmaßliche Messerstecher war und nicht die Polizisten. Die haben auch was abbekommen. Einer wurde leicht am Arm verletzt. Es hieß, ein blauer Fleck am Arm, eine Prellung. Aber das Ganze wird bei der Polizei eher als ein Akt der Selbstjustiz gesehen und weniger als ein gezielter Angriff auf Polizisten, wonach es ja jetzt zunächst in dem Video aussah.
Ja, wichtig, das festzuhalten. Aber auf der anderen Seite ja schlimm genug. Was sagen Polizei und Innensenator dazu?
Ja, die Polizei, die bewertet das eben als einen Akt der Selbstjustiz, was auch strafbar ist, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Und es gibt auch Ermittlungen wegen des tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte, denn es hat da ja auch Gewalt gegen Einsatzkräfte gegeben, die haben ja was abbekommen. Innensenator Andi Grote, der kritisiert diese Behinderung der Polizeiarbeit scharf, sagt, dass so etwas in Hamburg aber immer wieder vorkommt, gerade in Situationen, wenn die Polizei versucht, bei Auseinandersetzungen zwischen mehreren Gruppen einen Tatverdächtigen herauszunehmen. Da gibt es dann ja so Solidarisierungseffekte, Alkohol spielt dann auch häufig eine Rolle. Und die Gewalt gegen Einsatzkräfte, die nimmt zu, sagt Grote. Die Situation im Stadtpark vom Wochenende, die fällt aber nicht darunter. Das hat er ganz explizit erwähnt. Reagiert haben auch die Polizeigewerkschaften, die GdP, die Gewerkschaft der Polizei, die warnt in diesem Zusammenhang vor Selbstjustiz und der Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft, der DPOLG, fordert Umherstehende in solchen Situationen dazu auf, die Polizei störungsfrei ihre Arbeit machen zu lassen.
Da kann man sich nur anschließen. Vielen Dank, Finn, dass du uns das nochmal genau geschildert hast, was wir jetzt darüber wissen.
Sehr gerne.
Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Kommt trocken nach Hause und wenn ihr mögt, dann gibt's morgen schon wieder eine neue Folge Hamburg heute. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.